du hattest im Grunde schon eine Vorahnung, weil das schon mal Thema war.
Genau, also ich hatte eben diese Vorahnung, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war. Also ich war auf jeden Fall schon im Studium. Ich schätze, ich war so 22, als das in den Raum gestellt worden ist. Ich muss aber dazu sagen, ich hatte schon immer sehr, sehr lange Zyklen. Das heißt, dass da irgendwie was nicht ganz stimmt, hatte ich schon länger im Gefühl.
Kinder machen ohne Sex. Dein Podcast über Unfruchtbarkeit und Kinderwunsch. Mit Nora und Christoph.
Hallo und herzlich willkommen. Wir begrüßen euch zu Kinder machen ohne Sex. Das ist jetzt schon die 13. Folge. Hallo Christoph.
Hallo Nora.
Wir haben heute mal wieder einen Gast, eine Gästin und das ist die Leonie. Herzlich willkommen.
Hallo ihr beiden.
Wir kennen uns über Instagram, denn wir hatten beide schon länger überlegt, dass wir gerne uns noch ein bisschen mehr mit dem Thema PCOS beschäftigen wollen. Und da ist mir dein Profil auf Instagram aufgefallen, schon vor einiger Zeit. Und dann habe ich dich angeschrieben und du hast sofort geantwortet und jetzt sitzen wir hier zu dritt. Und du hast dich bereit erklärt, deine Geschichte uns zu erzählen.
Genau,
Ja.
also ich weiß nicht, ob ihr daran erinnert.
Und bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, möchte ich dich fragen, du hast wie so viele hier in dieser Kinderwunschbubble eine ganz, ganz lange, ja, ein Weg hinter dir. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit dem Begriff Reise, weil Reise klingt für mich in erster Linie positiv, aber eine Kinderwunschreise ist ja nicht durchweg positiv. Für viele ist es ja auch einfach ein Horrortrip. Du hast einen ganz langen Kinderwunschweg hinter dir und möchtest uns heute davon erzählen. Und um so ein bisschen reinzukommen, würde ich dich gerne fragen, weißt du eigentlich, wie viele Schwangerschaftstests du schon gemacht hast in den letzten Jahren? Hast du mal gezählt oder hast du so ungefähr ein Gefühl dafür?
Nee, gar nicht. Ich könnte jetzt bei Amazon in die Bestellungen reingehen. Mal
Okay,
zusammenrechnen. Text das
also
mal.
du bist nicht in eine Drogerie gegangen und hast dir so mal so eine Einmalpackung geholt, wie man das eigentlich normalerweise macht, sondern
Nee,
hast gleich die Familienpackung bestellt, ja?
mir war von Anfang an klar, dass es vielleicht länger dauern könnte. Und dann dachte ich so, ja, der 20er-Pack, klingt ja gut. Irgendwann wollen wir uns an die 50er-Packs. aber ich muss auch sagen, ich war auch eine Vieltesterin. Also auch jeden Zyklus, wo ich schon eigentlich wusste, es wird negativ sein, habe ich halt trotzdem getestet. Und ich meine,
Okay.
also das Ganze hat sich auch 5,5 Jahre gezogen, also dementsprechend viele Zyklen. Ja.
5,5 Jahre. Ja, Wahnsinn. Okay. Dann gucken wir jetzt mal 5 Jahre zurück. War es für dich denn immer klar, dass du gerne mal Familie haben möchtest, dass du eigene Kinder haben möchtest?
Ja, das war für mich sehr, sehr früh schon tatsächlich klar. Also schon im Abi-Buch steht, dass ich die sein werde, die als erstes Mutter werden wird.
Echt? Ah ja, krass.
Ja, und auch die meisten Kinder haben wird. Also, und ich habe mein Abi mit 17 gemacht, muss ich dazu sagen. Also es war schon wirklich früh klar bei mir.
Mega früh. Okay.
Ja. Ja, deswegen, ich konnte mir mein Leben eigentlich immer nur als Mama vorstellen. Also nicht als reine Hausfrau-Mama so. Also ich wollte schon trotzdem irgendwie einen Beruf haben und so. Ich finde das schon wichtig, selbstständig zu sein. Also im Sinne von selbst Geld zu verdienen. Aber ich wollte auch schon immer gerne Mama sein. Ich glaube auch einfach, weil ich eine sehr tolle Mama selbst habe und auch eine sehr tolle Oma selber habe.
Oh.
Auch gute Vorbilder sind, ja.
Ja.
Das heißt, es war klar. Und dann hattest du auch deinen Partner kennengelernt, auch schon relativ früh, oder? Also.
Genau. Also in der Uni, als ich studieren gegangen bin, habe ich ihn kennengelernt. Wir sind da zusammengekommen, da war ich 20, genau. Das muss ich mal selber nachrechnen. Ja, genau. Und wir haben dann schon, also ich war 24, als wir geheiratet haben.
Hört sich für mich an, als ob eigentlich dein Lebensweg immer so ein bisschen, also völlig klar war für dich hinsichtlich Familie. Also du wolltest immer Mama sein, hast dann relativ früh auch schon deinen Partner kennengelernt, der wollte das auch und dann habt ihr geheiratet und dann ging es eigentlich parallel schon los. Und eigentlich hätte es dann ja
Genau.
rein
Ja,
biologisch, statistisch sofort klappen müssen, ne? Weil das ist ja das beste Alter.
sogar eigentlich tatsächlich schon vor der Hochzeit. Also der Verlobungsring steckte an meinem Finger und dann ging es eigentlich los. Wir haben im Oktober, November 2019 den Zyklus das erste Mal genutzt, wie man halt so schön sagt, ne? Und im Dezember haben wir erst geheiratet. Ja, aber also ich muss dazu auch sagen, wir haben sehr schnell nach der Verlobung geheiratet. Ja.
Und wie im Verlaufe, also ich weiß noch, wie das bei uns war, dass wir uns dann einfach so nach einem Jahr haben wir uns dann gedacht, so, aber eigentlich, wieso klappt das eigentlich nicht? Wie war das bei euch? Wann kam so der erste Gedanke auf, irgendwie stimmt hier irgendwas nicht?
Ja, also wie gesagt, ich habe schon vorher überlegt, dass es vielleicht länger dauern könnte, weil ich in meinem Studium dort hat eine Frauenärztin schon mal das Wort PCOS in den Raum gestellt gehabt, aber hat nicht weiter nachgeforscht. Sie meinte, ja, ich sehe hier diese typischen Ovari, also diese typischen Zysten im Ovar, aber hat dann keine weitergehenden Untersuchungen gemacht, weil sie meinte, das kostet zu viel Geld, ihr Budget ist begrenzt in der Praxis und so. Kennt man ja.
Ach so, also nicht für dich, sondern für sie. Das
genau,
ist ja auch
das.
Ein
Genau.
Krasses Argument eigentlich, oder? Also,
ja, aber das hört man ja immer häufiger. Also auch gerade bei Hausärzten und niedergelassenen Ärztinnen ist das ja nun mal leider so. Finde ich dann auch ein bisschen traurig tatsächlich, weil das ja auch so eine eigentlich eine wichtige Information gewesen wäre, ob man das nun hat oder nicht, weil es ja auch viele Bereiche des Lebens betrifft, eben nicht nur ja, die Fortpflanzung, sondern eben auch die Ernährung und alles Weitere.
Und da, sorry, dass ich dich da jetzt kurz unterbreche, weil ich glaube, das ist wichtig. Wir schmeißen hier schon gerade mit einer Abkürzung um uns und gehen davon aus, dass alle, die uns hier zuhören, das wissen, worum es geht. Christoph, PCOS, was ist das? Weißt du das? Und jetzt bitte nicht auf den Spickzettel
gucken. Ich kann das nicht, ohne den Zettel kann ich das auf jeden Fall nicht aussprechen.
Also bevor wir diese Folge vorbereitet haben, hattest du da schon mal von PCOS gehört?
Nein.
Siehste. Also. So. PCOS,
obwohl es die häufigste Krankheit ist. Ne?
Richtig, ja, das sind wirklich 5 bis 12% sind von den Frauen betroffen. Das ist eine hohe Prozentzahl. Also ich meine, 12% ist schon allerhand.
Zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr haben wir nochmal nachgeguckt. Und PCOS steht für polyzystisches Ovarialsyndrom. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, ne?
Ja.
Ja.
Mach den Eindruck.
Genau, also es ist eine der eigentlich die häufigste hormonelle Störung bei Frauen im gebärfähigen Alter. Und trotzdem, also ich persönlich habe davon auch erst gehört, als ich mich mit dem Thema Fortpflanzung, Kinderwunsch, Fruchtbarkeit eher beschäftigt habe. Genau.
Und aber das heißt, du hattest im Grunde schon eine Vorahnung, weil das schon mal Thema war.
Genau, ich hatte... Genau, also ich hatte eben diese Vorahnung, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war. Also ich war auf jeden Fall schon im Studium. Ich schätze, ich war so 22, als das in den Raum gestellt worden ist. Ich muss aber dazu sagen, ich hatte schon immer sehr, sehr lange Zyklen. Das heißt, dass da irgendwie was nicht ganz stimmt, hatte ich schon länger im Gefühl.
Wie lang waren diese Zyklen bei dir?
Unterschiedlich tatsächlich. Also mal 32 Tage, mal 38, mal auch über 40. Aber im Schnitt würde ich sagen so, ja, 35 vielleicht, ja. Also schon immer eher längere Zyklen, was jetzt bei meinen Freundinnen so nicht vorkam.
Mhm. Wobei das für mich gar nicht so viel länger klingt. Ne? Also es gibt ja auch Fälle, wo betroffene Frauen ein halbes Jahr ihre Tage nicht bekommen, zum Beispiel.
Ja, aber ich glaube, ab 35 Tage ist so die Grenze, meine ich. Also bei mir sind die Ärztinnen auf jeden Fall mal schon hellhörig geworden, wenn ich das gesagt
okay.
habe.
Das heißt... ihr hattet gar nicht so dieses, ne, was man sich so vorstellt. Ne? Man liebt sich, man möchte eine Familie gründen. Yay, wir lassen die Verhütung weg. Und also man ist ja normalerweise am Anfang relativ unbedarft und aufgeregt vielleicht auch. Und es ist alles so, also ich stelle mir das so in der Idealvorstellung so vor, dass es einfach auch so sehr voller Leichtigkeit ist. Ne? Also dass man, wenn man sich bewusst entschließt, ein Kind zu bekommen, das war von euch von Anfang an nicht so.
Also ich glaube, bei meinem Mann schon tatsächlich. Und wir waren am Anfang auch, man hatte diese Vorfreude und dieses Aufgeregte und oh mein Gott, wir haben jetzt den ersten Zyklus genutzt und mal schauen, was rauskommt und so. Das war schon da, weil man hatte zwar im Hinterkopf, es könnte einen ja treffen, aber es ist ja alles sehr rein hypothetisch, ein Konjunktiv mit könnte. Also deswegen ist die Frage, ob es denn einen wirklich trifft oder nicht. Und es hat uns am Ende halt getroffen, aber ja, es war halt nicht klar zu dem Zeitpunkt. Deswegen geht man da schon ein bisschen naiv dran. Ich glaube, das einzig Gute war halt, dass ich halt vorher schon ein bisschen in die Richtung mich informiert hatte und einfach schon wusste, was auf mich zukommen könnte dann auch.
Okay. Und wann war dann der Zeitpunkt, wo ihr wirklich gesagt habt, okay, also irgendwie, wir werden und werden nicht schwanger, die Tests bleiben negativ, jetzt muss irgendwie mal eine Abklärung her. Wann war das?
Nach circa einem Jahr, habe ich die Frauenärztin gewechselt, eben durch einen Umzug auch. Und die war eben auch spezialisiert auf Hilfe bei der Fortpflanzung tatsächlich, oder also bei Hilfe im Kinderwunsch schon mal. Und da bin ich tatsächlich nur durch Glück reingekommen, weil die ist sehr ausgebucht. Und sie meinte auch so, das ist ja jetzt schon sehr lange das Jahr und sie sind auch sehr jung. Eigentlich hätten sie schon längst schwanger sein sollen. Naja, dann, also sie hat erstmal Zyklusmonitoring gemacht und da auch mehrfach Blut abgenommen im Zyklus. Genau. Ja. Und da kam halt eben
Was kam
raus,
da raus?
genau, da kam halt erstmalig raus. Also da waren witzigerweise meine, also die Zysten waren auf einmal weg wieder. Aber da kam halt raus, dass meine Hormonwerte nicht ganz zusammenpassen. Also ich hatte einen tatsächlich, ich sage jetzt mal vereinfacht, einen männlichen Hormonüberschuss im Verhältnis zum Frauen, zu den weiblichen Hormonen. Ja.
Und gab es denn da dann schon die Diagnose PCOS oder was kam dann dabei raus? Also was war dann Ihre
Nee.
Conclusion sozusagen?
Genau, bei ihr, also sie hat da nicht die Diagnose gestellt und auch nicht weiter geschaut dann. Die Diagnose kam dann erst im ersten Kinderwunschzentrum tatsächlich, Ende 2021. Also ich musste dann nochmal warten. Wenn man überlegt, dass wir halt im Oktober 2019 angefangen haben und die Diagnose dann Ende 2021 stand, 2 Jahre später, hat das schon lange gedauert.
Zwei Jahre.
Das heißt, da lag auch schon die Entscheidung dazwischen zu sagen, okay, das klappt jetzt wirklich nicht. Wir gehen jetzt noch mal woanders hin und holen uns direkt Hilfe.
Genau, also wir haben auch bei der Frauenärztin bereits schon 5 Zyklen mit Clomiphen gemacht und mit der Ovitrell, also der Auslösespritze. Und dann eben keine Insemination, sondern, wie man so schön sagt, Geschlechtsverkehr nach Plan gemacht.
GVNP.
Ja, genau.
Das klingt so
Und
romantisch.
das, ja, sehr, wirklich.
Clomiphen, das musst du auch noch mal erklären für alle, die das vielleicht noch nicht gehört haben. Was ist Clomiphen?
Genau. Das nimmt man, um quasi die Follikelreifung zu stimulieren. Und das, also das ist ein recht leichtes Mittel. Also es gibt quasi Clomiphen und Letrozol. Dazu muss ich aber auch sagen, ich war damals schon verwundert, weil ich schon gelesen hatte, Letrozol ist eigentlich bei PCOS das Mittel der Wahl. Die sind sich zwar sehr ähnlich, aber genau, Letrozol wird eigentlich eher bei PCOS-Frauen verwendet. Ja.
Okay, und ihr habt dann quasi bei der Ärztin erstmal GVNP verordnet bekommen und mit diesen Clomiphen-Spritzen, die die Eierstöcke stimulieren, denn das ist das Problem.
Ja, das sind Tabletten tatsächlich.
Tabletten, okay. Also du hast Tabletten bekommen, denn das ist genau das Problem bei PCOS. In den Eierstöcken reifen die Eizellen heran, die ja wichtig für die Fortpflanzung sind. Und es werden dort die Hormone Progesteron und Östrogen produziert. Und das steuert ja, dieses Zusammenspiel steuert ja den weiblichen Zyklus. Und bei PCOS ist die Funktion der Eierstöcke gestört. Wir hatten gerade noch nicht so richtig gesagt, was PCOS eigentlich ist. Und das führt dazu, dass viele männliche Sexualhormone produziert werden, zum Beispiel Testosteron. Und dann kommt es zu so einem Ungleichgewicht und dann bleiben auch Eisprünge aus.
Ja, genau. Also
Habe ich
ich
das
habe,
so richtig erklärt? Ja.
ja, also es, genau, also erstmal ist es ja ein Syndrom, das heißt, es ist ja eine Ansammlung von Symptomen. Das heißt, es gibt nicht das eine Krankheitsbild. Also nicht jede Frau hat die gleiche Krankheit mit PCOS, sage ich es mir jetzt mal vereinfacht. Und es müssen auch gar nicht alle Symptome vorliegen. Also manche Frauen haben eben diese vielen Zysten im Eierstock, aber andere Frauen nicht. Die haben aber dafür die anderen Symptome. Und genau, das ist,
Wir haben es in unserem
also
Freundeskreis
PCOS.
auch gehabt, ne?
Ja,
Ja,
tatsächlich, ja.
genau. Aber da war es auch, hat sich das anders geäußert und wurde auch anders behandelt.
Ja,
Genau,
ja, ja. Also Hauptsymptome sind eben, können lange Zyklen sein, können Zysten sein. Was sind noch Symptome?
Insulinresistenz, also es kann halt, also folglich daraus. Dann betrifft es häufiger eher übergewichtige Frauen tatsächlich, aber das ist ja auch irgendwie dann so ein, also so eine, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, so ein Teufelskreis ist das ja. Also,
Ich wollte gerade sagen, das bedingt sich ja dann auch gegenseitig, ne?
genau,
Also wenn
ja,
das, ja.
also das PCOS bedingt die Insulinresistenz wieder das Übergewicht wieder die Hormonstörung und dann dreht sich das alles im Kreis und ja, genau.
Ich weiß, dass bei unserer Freundin waren so Hautunreinheiten, Hautunreinheiten und.
Und stärkerer Bartwuchs.
Genau. Ja, ja.
Ja. Oder auch Haarwuchs allgemein. Haarwuchs, also, genau. Wenn zum Beispiel Frauen auch hier ganz typisch quasi unterhalb des Bauchnabels diese Linie aus Haaren haben.
Okay.
Ja. Wie Männer die eigentlich haben. Das ist auch so ein Anzeichen dafür.
Okay.
Und quasi auch im Gegenteilig dazu. Auf dem Kopf Haarausfall. Also an allen anderen Stellen des Körpers mehr Haare, bis auf den Kopf.
Na toll.
Oben. Ja.
Also es klingt wirklich nach etwas, was man nicht unbedingt braucht.
Nee.
In jeglicher Hinsicht. Das heißt, um das nochmal zusammenzufassen, ihr seid dann 2 Jahre später das erste Mal in einer Kinderwunschklinik gewesen, weil auch die Clomiphen-Zyklen bei der Frauenärztin, die übrigens noch nicht die Diagnose gestellt hatte, ne, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Ja,
die hat einfach nur gesagt, oh, wir probieren das mal.
Ja.
Okay, das wundert mich auch, weil es lag dann ja eigentlich auf der Hand aus meiner Sicht, aber gut. Und die hat euch dann überwiesen ins Kinderwunschzentrum.
Genau, die hat uns überwiesen ins Kinderwunschzentrum und die haben auch direkt Tests gemacht und da kam dann sehr schnell raus, dass ich PCOS habe und die haben dann auch die Diagnose gestellt und mich zum Beispiel auch an ein Adipositas-Zentrum weiterverwiesen und so.
Und das kam dann, das Übergewicht kam dann bei dir damals auch noch dazu. Wenn du dich an deinen ersten Besuch erinnerst in der Kinderwunschklinik, kannst du das abrufen? Was hast du da für Erinnerungen? Wie war das für dich und auch für deinen Mann?
Wir hatten sehr viel Hoffnung, dass es nun endlich klappt und auch möglichst schnell. Also war zumindest unsere Vorstellung. Und dass uns da eben sehr kompetente Menschen gegenüber sitzen mit sehr viel Einfühlvermögen, also weil es eben ein sehr sensibles Thema ist und die uns eben helfen können, unserem Wunsch näher zu kommen. Ja, also wir waren angespannt, aber auf jeden Fall sehr aufgeregt. Ja.
Okay, ja. Okay. Okay, also die Hoffnung, eure Hoffnung war groß, dort auch Hilfe zu bekommen und auch gesehen zu werden für eure Problematik und dann, das hast du mir im Vorgespräch erzählt, ist aber was ganz anderes passiert. Was genau ist da passiert?
Ja, genau. Also ich muss dazu sagen, die ersten Termine waren alle in Ordnung, neutral, würde ich sagen. Uns wurde zugehört und so. Und dann kam ich irgendwie einmal, da war ich auch leider auch alleine tatsächlich im Zentrum, zu einem Besuch bei einer ganz anderen Ärztin. Und dann kam es leider zum Vorfall, dass sie mich sehr von meinem Äußerlichen gejudged hat. Auch sehr unschön und meint, dass ich so gar nicht Mama werden könne, weil ich ja viel zu dick sei und ja, ich mir das auch nochmal auf jeden Fall überlegen sollte, Mutter zu werden und so das so, also der O-Ton ungefähr, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber war quasi sinngemäß, du könntest so keine Mama werden und das war natürlich super hart für mich, weil das so mein größter Traum war, schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Nicht nur, seitdem wir quasi aktiv die Kinderwunschreise angegangen sind, sondern auch davor schon. Und wenn dann eine Person sagt, dass dein größter Traum niemals wahr werden wird, dann ist das natürlich erstmal sehr, sehr niederschmetternd. Weshalb ich natürlich auch angefangen habe zu weinen, was dann auf noch mehr Unverständnis auf Seiten der Ärztin führte und sie auch wirklich meinte, nee, also sehen Sie ja selbst, so können Sie ja eigentlich gar keine Mama werden. Ja.
Unfassbar, also so schon schlimm genug, aber das in so einem verletzlichen Moment in so einer Klinik ist eigentlich unfassbar.
Ja.
Wie erklärst du dir das im Nachhinein, warum diese Person so reagiert hat? Weil im Grunde ja ihre Aufgabe gewesen wäre, dir zu helfen, dich natürlich auch aufzuklären. Also übergewichtig zu sein ist ja das eine, aber man kann das ja auch ein bisschen anders verpacken und sagen, hier, Frau sowieso, ich sehe Ihren Wunsch, aber es wäre wirklich richtig wichtig, dass Sie dafür abnehmen. Das hätte man ja auch so sagen können, oder? Also.
Ja, auf jeden Fall. Und ich bin auch die Letzte, die dann, wenn das so neutral formuliert wird, sage ich mal, dann direkt schockiert reagieren würde oder so. Sondern mir war das ja selber auch schon bewusst. Und ich hatte in anderen Gesprächen vorher, also bei anderen Terminen, andere ÄrztInnen und die haben das eben auch genauso formuliert, wie du es gerade tatsächlich formuliert hast und haben mir dann auch eben nahegelegt, dass ich ins Adipositas-Zentrum gehen solle, um mir eben dort eine entsprechende Fachmeinung eines Arztes oder Ärztin zu holen, die genau darauf spezialisiert ist. Das fand ich voll in Ordnung. Ich habe diesen Termin auch sofort vereinbart. Dauert natürlich dann ein paar Wochen, bis man diesen Termin bekommt. Aber ich verstehe nicht, was bei dieser Ärztin tatsächlich bis heute nicht so richtig, was bei ihr los war. Es hat für mich auch sehr lange gedauert, das einordnen zu können, dass das gerade nicht in Ordnung war, was da passiert ist. Erst tatsächlich in Gesprächen mit Freundinnen, die meinten, du gehst da auf gar
Okay.
keinen Fall wieder hin. Das ist absolut nicht richtig, was dir da widerfahren ist.
Also du
Und
konntest nicht sofort wütend sein und sagen, hier, Frau, ne, was erlauben Sie sich eigentlich, sondern das, also dich hat das erstmal völlig, fast, also völlig sprachlos gemacht wahrscheinlich.
ich war erstmal komplett quasi enttäuscht, dass mein Traum zerplatzt ist. Also ich dachte halt wirklich, ja gut, dann werde ich anscheinend keine Mutter. Also so, ich kann anscheinend nicht schwanger werden. Weil man glaubt ja erstmal auch den Ärztinnen, die einem da gegenüber sitzen. Ich meine, die haben das jahrelang studiert, sind darauf spezialisiert. So, warum sollte sie das so ohne Grund sagen?
Wie bist du, du bist dann also raus aus diesem Kinderwunschzentrum und was ist dann passiert? Also du warst erstmal am Boden zerstört, ja, wie, und hast gesagt, okay, dann werde ich jetzt, hast du da gefühlt, also hast du dir das, warst du klar, dass du sagst, okay, dann werde ich jetzt halt keine Mutter oder wie ging es dann weiter?
Ich hatte schon noch die Hoffnung, also natürlich die Hoffnung hat man ja immer noch, also die bleibt ja nicht weg, aber ich war so, ich möchte nicht nochmal dahin gehen, wo ich so behandelt werde, also das habe ich schon gemerkt und so. Und aber gleichzeitig war ich so, ja gut, aber wenn ich nicht mehr in dieses Zentrum gehen kann, wie soll ich denn dann Mama werden? Also so, und ich habe trotzdem schon noch die, also, für die, also bei denen war es auch Auflage, dass ich in dieses Adipositas-Zentrum einmal gehe. Das habe ich dann auch schon mitgenommen, den Termin noch und so. Und da bin ich auf einen sehr, sehr netten Arzt gestoßen, tatsächlich in diesem Zentrum. Und der meinte auch so: Ja, sie würden das auch von alleine schaffen. Also das Abnehmen würde ich auch von alleine schaffen, weil er hält mich für noch jung und fit genug quasi dafür. Und er meinte, da sieht er jetzt nicht die Notwendigkeit eines zum Beispiel Magenbypasses oder so etwas.
Und das war dann bestimmt motivierend in dem Moment, oder?
Ja, auf jeden Fall, auch weil der Arzt einfach wirklich nett war und auch einen ganz anderen Ton getroffen hat, weil er meinte schon so, ja, Übergewicht kann Hindernis sein beim Kinderwunsch, aber er meinte auch, er sieht so viele noch viel schwerere Frauen, die auch ohne Probleme schwanger werden können.
Und dann, weil wir hatten ja, du hast uns ja so einen schönen quasi Ablaufplan oder Zeitplan, Zeitstrahl geschickt, beziehungsweise meine Frau hat einen erstellt aus deinen Erzählungen. Dann gab es aber trotzdem erstmal eine 2-jährige Pause, ne? Wo ihr quasi, wo du dich neu orientiert hast, dir wahrscheinlich auch einen Plan gemacht hast, dann mit dem Arzt gemeinsam. Wie ging es dann weiter?
Ja, genau. Also ich habe dann erstmal Abstand gebraucht von dem ganzen Thema tatsächlich. Dann kam auch,
Verständlicherweise.
ja genau, dann kam auch das PCOS tatsächlich immer stärker zum Tragen. Also es war ja auch Corona-Zeit. Also kaum Alltagsbewegung und sowas. Ich glaube, das hat da alles mit reingespielt tatsächlich. Ich habe auch noch mehr zugenommen, muss ich dazu sagen, in der Zeit. Und dann war es 2022 so, dass ich tatsächlich nur dreimal meine Periode hatte.
Oh,
Also ich hatte
wow.
quasi 3 Zyklen und das sind ja wirklich dann schon sehr, sehr lange Zyklen, wenn man das runterrechnet. Also von über 100 Tagen jeweils. Genau. Und irgendwie habe ich das auch sehr viel verdrängt in der Zeit und so. Aber danach habe ich so gesagt, wir möchten das schon wieder ernster angehen. Und dann habe ich auch, also wir kamen aus einem Urlaub wieder und dann war ich sehr schockiert, was für eine Zahl ich auf der Waage gesehen habe und habe gesagt, okay, daran kann ich jetzt erstmal ansetzen. Auch nicht unbedingt nur, um schwanger zu werden, sondern auch, damit es mir wieder besser geht. Also und damit ich meinem Körper was Gutes tue und nicht nur auf den Kinderwunsch bezogen tatsächlich das abnehmen. Ja.
Also es war wirklich so eine Entscheidung an einem Tag, ich ändere jetzt was dran. Aber so
Ja.
richtig, ja.
Ja.
Ja, mega, mega. Und dann ging's los mit
Ja,
dem Abnehmen.
dann ging es los. Dann ging es los mit dem Armin. Genau.
Und das,
Dann der
das
erste
mir.
Monat auch.
Sorry, dass ich da jetzt wieder einfalle. Aber da, das ist auch der Punkt, wo ich dein Profil entdeckt habe auf Instagram. Leos Lebenswandel heißt dein Profil. Weil dort diese Zahl mir einfach hängen geblieben ist, ne? Wo du einfach in einem Reel erzählst, wie du einfach mal 40 Kilo abgenommen hast. Und ich dachte, Alter, wie hat sie denn das bitte? Also wie hat sie das gemacht? Wie hält man sowas durch? Da fände ich es mega
Ich
schön, wenn du
glaube,
uns da noch ein bisschen dran teilhaben lassen könntest, weil
ja,
das einfach
ja,
Wahnsinn ist, aus meiner Sicht. In
gerne.
positivstem Sinne.
Ja, ich glaube tatsächlich, das Wichtigste ist tatsächlich einfach die Ernährungsumstellung, dass das nicht nur eine Crash-Diät ist, sondern dass ich wirklich einfach meine Ernährung komplett umgestellt habe, aber so, dass ich sie auch jeden Tag durchziehen kann. Das heißt, ich habe einfach an manchen Stellschrauben gearbeitet, wie zum Beispiel mehr Gemüse, mehr Protein habe ich zu mir genommen. Und ich habe dafür aber den Zucker reduziert. Genau, und da möchte ich aber gerade nochmal einwerfen. Wir haben ja schon erwähnt, dass es viele verschiedene PCOS-Formen gibt. Und genauso gibt es quasi auch viele verschiedene Ernährungsweisen, die je nach Typ unterschiedlich, also tatsächlich auch manchmal auch kontrovers sind. Also für manche hilft es, kohlenhydratarm zu essen. Bei manchen hilft das eben genau nicht und könnte sogar fatal sein. Das heißt, man müsste erstmal ganz
Okay.
genau schauen, was hilft einem selbst.
Und
Genau.
wie bist du darauf gekommen, was dir helfen sollte? Weil ich mir vorstellen kann, wenn man sowas plant wie eine Ernährungsumstellung, da muss man ja auch von ganz vielen Gewohnheiten erstmal loslassen. Und das ist ja echt gar nicht so leicht. Man muss ja vielleicht teilweise sogar neu kochen lernen, ne? Überhaupt mal herausfinden, wer, was kann ich denn überhaupt essen? Und wie hast du all das rausgefunden
Ja, im Endeffekt hatte ich
für
das ganze
dich?
Wissen ja schon. Also ich habe schon mein ganzes Leben lang so ein bisschen mit meinem Gewicht gestruggelt. Aber ich habe mich dann tatsächlich bei einem sehr bekannten Unternehmen angemeldet, die fürs Abnehmen bekannt sind.
Ja.
Und dort kriegt man eben eine bestimmte Anzahl an Punkten und manche Lebensmittel, also pro Tag, die man essen darf. Und manche Lebensmittel haben keine Punkte. Das heißt, das sind quasi so gute Lebensmittel, also ich mag es nicht so gerne, Lebensmittel in gut und schlecht einzuteilen, aber eben Lebensmittel, von denen man sehr viel essen kann. Das ist eben zum Beispiel Gemüse. Und ich habe auch einfach das Glück, dass ich Gemüse tatsächlich sehr, sehr gerne mag. Also ich war jetzt nie eine, die Gemüse nie mochte oder sowas. Ja,
Ja.
gibt es ja tatsächlich. Also, aber ich glaube, so die wichtigsten Punkte sind halt keine zuckerhaltigen Getränke mehr, auch kein Saft oder so etwas, sondern wirklich Wasser und Tee. Ja, dann viel Gemüse, möglichst wenig verarbeitete Lebensmittel. Und eben mir hat auch geholfen, eben das Protein hochzuschrauben. Ja.
Protein in was zum Beispiel? Also mir fällt gerade irgendwie nur Quark ein.
Ja, in allem. Also ich habe sehr gerne dann körnigen Frischkäse gegessen, also sehr klischeemäßig. Aber also ich finde, man muss halt auch jede Person selber schauen, was mag sie denn überhaupt. Und ich mag eben Gurken und körnigen Frischkäse sehr gerne, deswegen habe ich das gerne zusammen gegessen. Aber man kann es ja auch super einfach verstecken. Also den Teig für die Pizza oder für die Nudeln eben dann mit Tofu oder mit Quark oder sowas strecken. Und dann hat man eben die Proteine auch im Essen schon versteckt quasi. Quasi. Ja.
Und wenn du sagst, man muss da sozusagen auch schauen, welche Art und wie sich das PCOS bei einem äußert, hast du das auch irgendwie ärztlich begleiten lassen, die ganze Geschichte, oder komplett selbstständig?
Genau, ich habe jetzt mit dem PCOS und der Ernährungsumstellung das nicht ärztlich begleiten lassen. Habe regelmäßig bei meinem Hausarzt, ich habe das quasi angesprochen, nachdem ich die erste Abnahme hatte. Der meinte, er findet das sehr gut und er möchte auch regelmäßig ein Blutbild machen lassen, ob da weiterhin alles stimmt oder ich irgendwelche in irgendeinen Mangel reinrutschen sollte oder so. Genau, und eben auch, falls es zu Wiederherstellungs-OPs kommen sollte irgendwann einmal, ist es auch gut, dass beim Arzt oder bei einer Ärztin hinterlegt ist, die eben den Weg begleitet hat, in welchem Zeitraum man abgenommen hat. Dass es eben keine Crash-Diät ist, sondern eine ja auf lange Sicht eine Ernährungsstellung ist einfach. Ja.
Mich interessiert, ich weiß, ich kann mich damit, also ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass ich mich damit jetzt vergleiche. Aber ich habe auch nach der zweiten Schwangerschaft versucht, mein Gewicht etwas zu reduzieren. Und ich hatte um die 20 Kilo zugenommen in der Schwangerschaft und bin dann nicht von alleine wieder auf das Ursprungsgewicht und so weiter. Und habe gemerkt, dass ich mich schon bei wenigen Kilos wahnsinnig schwer tue, das so durchzuziehen. Also abends dann eben keine Schokolade mehr zu essen auf dem Sofa und diese ganzen, und mich nachmittags nicht mehr mit einem Stück Kuchen zu belohnen. Also jeder hat ja so seine Laster, was er irgendwie gerne mal snackt zwischendurch. Und ich fand das unfassbar schwer. Und ich frage mich die ganze Zeit, hattest du in all der Zeit, wo du am Abnehmen warst, auch mal so Momente, wo du das Gefühl hattest, boah, ich schaff's einfach nicht. Es ist einfach zu hart. Also so
Ja.
Tiefpunkte oder so, wo es wirklich schwierig war, dabei zu bleiben, weil für mich war es so.
Es gab natürlich Phasen, wo ich mehr drauf geachtet habe und wo ich weniger drauf geachtet habe. Aber wie ich schon gesagt habe, mir war es wichtig, dass ich halt langfristig das umstelle. Das heißt, ich habe mir gar nichts verboten. Also ich habe schon weiter den Kuchen mal gegessen. Der Unterschied ist eben, ich habe nicht mehr 2 Stücken Kuchen gegessen und das dann auch vielleicht nicht am Geburtstag und noch was mitgenommen für zu Hause, für den nächsten Tag und so. Weil ich finde, damit man das durchhält, sind eben diese Verbote total schlecht. Also das ist jetzt meine Meinung, aber dann denkt man ja noch viel mehr daran, an die Süßigkeiten, die man sich verbietet und nicht essen kann, weil man sich das selbst auferlegt hat. Mir hat es tatsächlich geholfen, also mir das nicht zu verbieten. Und was sich tatsächlich bei mir herausgestellt hat, mir hat vieles Süßes gar nicht mehr geschmeckt, so wie früher. Also es war am Anfang total enttäuschend. Manchmal, also als ich irgendwann nach ein paar Monaten wieder Lust hatte, total auf Nutella, dann habe ich da in dieses Nutella-Brötchen gegessen und war so, nee, das schmeckt ja gar nicht mehr, das schmeckt ja
Ach,
nur
krass.
süß. Ja,
Ja.
und
Da, die Erfahrung hast du doch auch
die
mal
Erfahrung
gemacht,
habe ich auch
ne?
gemacht, als ich komplett auf Zucker verzichtet habe und nach einer Weile mir dann dachte, oh, ich kann es gar nicht mehr, ich komme gar nicht mehr
Ja.
ran an die süßen Dinge.
Ja, wir haben beide auch
Ja,
schon so unsere
deswegen.
Experimente durch mit zuckerfrei und mal irgendwie was ändern und so, ne?
Ja.
Genau. Da bist du
Ja,
dann
das
immer
geht mir
mega
zu weit.
abgegangen, wenn du mal einen Apfel gesnackt hast. Da warst du so, wow, geil, ein Apfel.
Ja, das ist eigentlich auch so ein Punkt. Es wird ja gar nicht empfohlen, je nachdem, wo man das liest, also Obst mit PCOS, also man will auch sparsam sein und so. Aber sind wir mal ehrlich, wer isst denn 10 Bananen am Tag? Also ich glaube, außer die
Ja, kommt
Banane
eher
schafft
selten vor.
auch, ja, das schafft auch niemand und dann ist ja auch super schnell satt. Deswegen, ich glaube, ja, man sollte einmal, also es sollte einem bewusst sein, dass Obst unterschiedlich viel Zucker haben kann und zum Teil auch sehr viel Zucker haben kann, wie Weintrauben, Bananen etc. Aber ich glaube, in Maßen, ich glaube, darum kommt es auch drauf an, also dass man alles in Maßen nimmt. Also die Dosis ist quasi das Gift auch hier, ne? Ja, ne?
Hat dein Partner dich eigentlich unterstützt? Hat er mitgemacht?
Ja.
Es ist ja oft einfacher, ne, wenn man das zu zweit macht.
Ja, er hat auch mitgemacht. Also er macht zum Beispiel was, was ich gar nicht könnte. Er isst Quark mit Früchten, also nicht mit Früchten, sondern mit Beeren und Haferflocken morgens einfach so. Das könnte ich ja niemals. Also ich kriege das einfach nicht runter, weil es mir nicht schmeckt. Ist aber natürlich super gesund. Ne? Es ist so, ja. Und er ist natürlich auch der, der hauptsächlich kocht bei uns. Also ja, war ich auch schon ein bisschen von ihm abhängig, was er dann kocht.
Und er war, stand voll hinter dir und hat dich da tatkräftig unterstützt. Wie lange hat es denn dann gedauert, bis du so erste, ja, bis sich was verändert hat in deinem Körper, wo du gemerkt hast, boah, da stellt sich jetzt gerade was um. Also nicht nur das Gewicht wird weniger, aber so allgemein auch so dein ganzes Körpergefühl.
Also das Gewicht merkt man relativ schnell. Also der erste Monat war immer noch mit der Abstand der beste. Also das waren fast 10 Kilo, die ich im ersten Monat abgenommen habe.
Wow.
Ja, also da sind auch viel Wasser und so. Aber ja, und das erste Mal richtig gemerkt habe ich es, als ich dann eine Freundin im paar Monate danach habe ich sie in Irland besucht. Und da sind wir eben auch spazieren gegangen und so. Und das ist an der Küste eben schon sehr bergig, immer rauf und runter. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, oh, es geht ja viel einfacher. So, ich bin ja gar nicht aus der Puste, wenn ich hier hochlaufe. Also das ist wirklich schon, ja, sehr, sehr cool gewesen, muss ich sagen, das dann zu merken, so wie viel fitter man ist, automatisch nur, weil man eben weniger Gewicht mit sich rumträgt.
Wie lange hast du denn gebraucht für diese 40 Kilo am Ende? Wie lange hat das gedauert?
Ja, das hat tatsächlich 1,5 Jahre gedauert. Ich habe auch ja, wie gesagt, nicht immer komplett durchgezogen oder so. Also es gab Phasen, wo ich mehr abgenommen habe, aber Phasen, wo ich auch weniger abgenommen habe. Ich habe jeden Monat tatsächlich abgenommen, aber es war manchmal nur 1 Kilo und manchmal eben dann 4 bis 5 Kilo, also je nach Monat halt. Und ich habe auch immer schon gesagt, im Urlaub lasse ich mir den Urlaub nicht vermiesen. Also wir waren zum Beispiel in Italien und in
Oh
Italien gibt es sehr
Gott.
gutes Essen.
Ja.
Und ich habe auch jeden Tag mein Gelato oder vielleicht auch meine 2, 3 Gelatos gegessen.
Völlig verständlich.
Ja, und ich bin tatsächlich aus dem Urlaub wiedergekommen und habe nicht zugenommen gehabt. Deswegen, und danach war mein Stoffwechsel schon wieder so angeregt, dass ich wieder sehr, sehr schnell, sehr stark abgenommen habe. Also vielleicht brauchte der Körper das auch einfach mal.
Wie hat sich das Abnehmen dann auf deinen Zyklus ausgewirkt? Also du hast gesagt, ne, gerade zuletzt hattest du nur noch 3 Zyklen im Jahr. Wie, ja, kam das dann, hat sich das dann wieder eingependelt oder blieb das so?
Nee, das wurde tatsächlich besser. Also ich bin erst wieder auf diese 35-Tage-Zyklen zurückgewechselt und die wurden dann immer kürzer. Dann hatte ich wieder 32 Tage. Tatsächlich ganz am Ende hatte ich 28 Tage-Zyklen und auch wirklich jeden Monat hintereinander. Und das kannte ich noch nie in meinem Leben. Und das war wirklich so, hä, was passiert hier gerade? Ja, also da war auch tatsächlich dann unsere finale Kinderwunschklinik sehr begeistert davon, ja.
Und das heißt, ihr habt auch quasi im Anschluss nach, du hast ja gesagt, du hast einen Moment gebraucht, bis du wieder die Kraft auch selber hattest, dann wieder in so ein Kinderwunschzentrum zu gehen. Ihr habt euch dann ein neues gesucht.
Genau, wir haben es erstmal nochmal bei dem Alten versucht. Da haben wir direkt aber beim ersten Gespräch gemerkt, nee, das Vertrauen ist weg, das passt hier nicht. Und das, auch selbst wenn wir bei einer anderen Ärztin waren, also bei dem Gespräch, das ging nicht. Und dann haben wir uns nochmal eine andere Klinik angeschaut und dann tatsächlich noch eine. Also wir haben uns dann erstmal die Kliniken angeschaut und die zweite hat uns direkt, das fand ich sehr nett, hat direkt schon einen Test laufen lassen, während wir noch auf die dritte Klinik gewartet haben und hat mich auch direkt zum Diabetologen überwiesen, um eben die Insulinresistenz mal überprüfen zu lassen, was eben bei PCOS ja auch sein könnte. Und das fand ich schon ja, tatsächlich sehr nett, dass sie das einmal gemacht hat. Ja.
Nochmal zurück zu der alten Klinik, bevor wir das endgültig hinter uns lassen. Ich denke die ganze Zeit, was die Ärztin da gemacht hat, ist ja nicht einfach nur unfreundlich sein. Die hat dich ja wirklich aufs Ärgste beleidigt. Hast du dir je mal überlegt, da dich offiziell zu beschweren, dagegen vorzugehen, das auch mal, weiß ich nicht, publik zu machen, weil ich immer denke, das kann doch nicht sein. Du kannst doch als Arzt einen Patienten, der zu dir kommt, um Hilfe zu suchen, den kannst du doch nicht derart an den Pranger stellen und beleidigen,
Ja, vor allen
dass der
Dingen in so
heulend die
einer,
Klinik verlässt. Also das geht doch nicht.
verletzlichen Situation,
In so
an
einer
diesem Ort vor
verletzlichen
allen Dingen auch noch.
Situation, genau.
Ja, also tatsächlich hatte ich ja schon häufiger überlegt, aber am Ende steht auch Wort gegen Wort. Also dem bin ich mir schon sehr bewusst, dass es ja hinter geschlossenen Türen passiert. Was ich halt nur sehr schade finde, also ich habe natürlich das dann, wenn Frauen mir erzählt haben, dass sie eben diese Klinik aufsuchen möchten, dann erzählt man das natürlich aber schon mal. Auch die haben dann auch von ihren Erfahrungen berichtet und da hat sich schon so ein leichter Konsens tatsächlich feststellen lassen. Also
Naja.
ja.
Du hast erzählt im Vorgespräch, dass du eine Google-Bewertung mal geschrieben hast, die dann
Ja,
immer wieder
ich
gelöscht
habe
wurde
das
oder wie?
mal.
Ja.
Genau, die wurde gelöscht und immer wenn, also habe ich die nochmal geschrieben, dann wurde die wieder gelöscht. Also, und dann inzwischen mache ich mir mal ein bisschen zum Spaß, die ab und zu mal wieder zu schreiben und dann wird die aber auch immer sehr schnell wieder gelöscht. Ja.
Aber das sagt ja auch schon eine Menge aus, ne?
Auf jeden Fall.
Also für alle, die das da gerade hören und vielleicht noch ganz am Anfang ihres Kinderwunschweges stehen und die überlegen, eine Kinderwunschklinik aufzusuchen, ist natürlich auch ganz wichtig zu sagen, ne, das ist nicht überall so, ne? Es gibt immer mal wieder Ärztinnen und Ärzte, die ja auf der persönlichen, zwischenmenschlichen Ebene wirklich Baustellen haben, wo es einfach zu solchen Fällen kommt. Aber es gibt halt eben auch Ärzte, die einen großartigen Job machen. Ne? Das hatten wir gerade gesagt, dass es einfach wichtig ist, jetzt hier nicht gegen Kinderwunschkliniken allgemein zu bashen und zu sagen, geht da alle auf gar keinen Fall hin. Die sind alle ganz furchtbar, die Menschen, die dort arbeiten. Das ist natürlich nicht so.
Nee, auf
Ne?
gar keinen
Nur,
Fall. Es sind ja auch
ja.
gar nicht alle Ärztinnen in dieser Klinik so gewesen. Also da habe ich auch andere Erfahrungen gemacht. Aber es hat einfach dann overall für uns nicht mehr in dieser Klinik gestimmt. Ja, und ja.
Aber das verstehe ich total, ne? Wenn man das, gerade was du meinst, ne? Dass man merkt einfach, das Vertrauen ist gestört. Egal, wer dann da vor einem sitzt, das verbindet sich ja auch sehr mit einem Ort manchmal. Und dann ist es einfach besser, gerade bei so einem Thema, wo was einen immer irgendwie emotional beansprucht, dann einfach sich einen neuen Ort zu suchen, wo man das machen möchte. Ja,
Ja, und einfach
verstehe.
nochmal reinzustarten.
Genau.
Ja.
Also nach einer 2-jährigen Pause, in der du dann unter anderem abgenommen hast, sich dein Zyklus wieder reguliert hat, seid ihr dann in eine andere Kinderwunschklinik gegangen. Und dann war es doch tatsächlich so, dass ja eigentlich es gar keine Diagnosen mehr gab, oder? Die jetzt einer Schwangerschaft im Wege gestanden hätten. Also dein Mann hatte sich ja auch untersuchen lassen.
Bei meinem Mann hat man nichts feststellen können. Da wurden sogar die Spermiogramme. Ich hoffe, ich verrate jetzt hier nicht irgendwie zu intime Details, aber die wurden tatsächlich immer und
Nö.
immer besser. Was mich natürlich auch sehr freute, weil das einfach eine Baustelle war, die wir da nicht hatten. Und ich teilte es am besten mal in Klinik 1, 2 und 3 ein. Wie gesagt, Klinik 1 war die mit dem Vorfall und Klinik 2 war die, die uns dann weiter verwiesen hat, also mich zum Diabetologen weitergeschickt hat, wo wir aber keine Behandlung machen wollten, weil die uns tatsächlich einfach zu teuer war, die Klinik. Das wäre eine reine Privatzahler-Klinik gewesen und die hat zudem auch noch sehr teure Preise gehabt. Das haben wir gesagt, das ist uns zu teuer, zumindest für den Anfang. Also die hatte sehr, sehr, einen sehr, sehr guten Ruf. Natürlich hätten wir irgendwann dann, wären wir da wieder hingegangen, weil die waren auch super nett dort, also und sehr kompetent. Und ja, sie konnte auf jeden Fall, die Ärztin dort konnte das PCOS noch feststellen und hat mich deswegen auch weiter überwiesen zu dem Diabetologen. Und er hat mir, also da wurde dann der schon dieser orale Glukosetest gemacht, den glaube ich auch alle Schwangeren gut kennen. Und der HOMA-Index wurde bestimmt.
Was ist
Und
das?
da wird, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der glykolysierte Zucker zum normalen Zucker oder zum Blutzucker in Verhältnis gesetzt. Und dann kommt da eben so ein Index raus. Und da gibt es drei verschiedene Stufen. Bis 1,5, beziehungsweise ist es je nach Labor unterschiedlich. Bei mir war der Cut-off bei 1,67. Hat man keine Insulinresistenz, dann alles bis 2,5 ist so ein Graubereich. Das ist so, es könnte mal eine gewesen sein, es kann sich eine entwickeln, es könnte alles und nichts sein. Und ab 2,5 hat man auf jeden Fall diese Insulinresistenz. Ich lag bei 1,92, das heißt, ich liege eben genau in diesem Graubereich und noch relativ nah an diesem Cut-off von 1,67. Und bei mir meinte sich der Diabetologe, dass ich vermutlich eine hatte oder auf dem besten Weg dorthin war, eine zu bekommen und durch die Ernährungsumstellung richtig gut dagegen gesteuert habe und
Mega
die
gut.
gerade am Fallen ist. Also ja, und er meinte auch, man könnte es jetzt mit Medikamenten versuchen. Ich glaube auch viele, die PCOS haben, werden darüber mal stolpern im Kinderwunsch. Über Metformin zum Beispiel könnte man nehmen. Er meinte, das kann er mir auch gerne verschreiben, aber er sieht erstmal nicht die Notwendigkeit, weil ich mit der Ernährungsumstellung viel, viel wichtigere Dinge getan habe und auch dem Körper damit den richtigen Impuls gebe. Ich wollte es natürlich trotzdem gerne einmal ausprobieren, um es, man greift ja nach jedem Strohhalm, um es ausprobiert zu haben. Und er hat mir auch vorher gesagt, so, es kann sein, dass ich es nicht vertrage, und war dann tatsächlich auch so. Also ich möchte damit niemanden irgendwie die Angst also Angst davor machen. Ich kenne viele Frauen, die es super vertragen, die auch die Steigerung mitmachen, ohne Probleme. Ich habe tatsächlich schon bei der zweiten Steigerung, also man schleicht das ganz langsam ein in den Körper, dass man am Ende bei 2000 Milligramm ist. Und bei der ersten Steigerung auf 1000 Milligramm pro Tag hat mein Körper schon tatsächlich alle Symptome gezeigt, die man hat, wenn man das nicht verträgt. Das heißt, ich habe
Okay.
quasi den ganzen Tag und eine ganze Nacht mich nur erbrochen.
Oh
Weil,
Gott,
ja,
ja.
das war wirklich Horror. Ich war wirklich so, ich kann nicht mehr. Ich war auch so, ruft mal da jetzt den Rettungswagen, weil also ich habe nicht mehr Wasser in mir behalten.
Oh Gott.
Ja, es war, aber
Durch
ich
dieses
kann
Metformin.
durch dieses Metformin, genau,
Oh
aber
wow.
ich habe es danach halt nicht mehr genommen und dann war es halt auch sofort weg. Also ich habe mich danach auch nicht mehr getraut, das wieder einzuschleichen, das nochmal zu versuchen, weil ich eben auch eine Emetophobie habe. Das heißt, ich habe sehr viel Angst davor, mich zu erbrechen. Und deswegen war diese Nacht wirklich
Oh, war ja
schlimm.
absoluter Horror,
Ja,
ja.
genau. Aber man hört auch von so vielen Frauen, bei denen es so gut hilft und
Voll.
wo eben auch das Abnehmen dann auch noch beschleunigt wird und die Fruchtbarkeit steigt und so. Deswegen
Es ist ja auch,
versucht man
jeder Körper ist anders, ne?
es.
Jeder Körper ist anders und das ist jetzt dein ganz eigener Weg und ne, das muss für eine andere Frau nicht das Richtige sein. Das ist ja so. Deswegen sitzen
Ja,
wir
oder
hier.
genau das
Ja.
Richtige. Also das kann ja auch für eine andere Frau der Schlüssel sein.
Ja.
So. Genau, deswegen habe ich dann einfach weiter mit der Ernährungsumstellung weitergemacht, weil der Arzt meint ja auch, dass das für mich ein guter oder richtiger Weg ist. Deswegen,
Aber es ist auch großartig,
ja.
glaube ich, nach dem Weg, wenn man das gemacht hat, das zu hören, wenn der Arzt sagt, genau das, sie haben da die richtigen Weichen gestellt, sieht gut aus.
Ja.
Das ist ja, kann man auch gebrauchen, glaube ich, wenn man diesen Weg so geht.
Ja, auf jeden Fall. Und ich fand auch den Diabetologen tatsächlich ganz toll, weil der hat extra eine seiner Assistentinnen nochmal im Kinderwunsch extra schulen lassen. Die sitzt dann bei jedem Termin, wenn Frauen zu ihm kommen mit Kinderwunsch, sitzt die mit im Termin, um eben auch dieses sensible Thema mehr im Blick zu haben und eben auch einfühlsamer zu sein. Und so, das finde ich tatsächlich auch nicht normal, dass da ein Arzt dafür nochmal extra Geld in die Hand nimmt und seine Mitarbeitende ausbilden lässt. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr toll. Also, ja.
Bevor wir dazu übergehen, so wir arbeiten uns gerade, ich glaube, so zum großen Finale vor, zur Kinderwunschklinik Nummer 3 und was da dann passiert ist. Aber bevor wir das machen, nochmal eine Frage von mir zu deinem Umfeld und zu deiner Familie, weil ihr wart ja inzwischen schon 3, 4 Jahre dabei. Du hattest wahrscheinlich schon mindestens, ich würde jetzt mal so grob über den Daumen schätzen, 30, 40, 50 negative Tests gemacht. Ihr habt Rückschläge erlebt. Habt ihr in der Zeit Freunde, Familie eingeweiht? Wussten die, was ihr gerade durchmacht und konntet? Wie haben die reagiert? Haben die euch unterstützt oder habt ihr auch Erfahrung gemacht, ne? So von wenig Verständnis und diesen klassischen Sätzen wie, boah, jetzt stresst euch mal nicht so, du bist doch noch jung, das wird schon, du darfst einfach nicht mehr dran denken, diese ganzen Bullshit-Bingo-Sätze.
Ja, tatsächlich, sowohl als auch haben wir Erfahrungen gemacht. Am Anfang haben wir es natürlich nicht erzählt und so. Dann haben wir uns langsam so Freunden gegenüber geöffnet. Und tatsächlich meiner Familie habe ich mich gegenüber geöffnet, als ich die Bauch- und Gebärmutterspiegelung hatte. Weil das ist schon so, warum machst du eine OP? Also das muss man ja schon erklären. Und auch, warum genau dort? Genau, und die hatte ich auch 2021. Die Bauch- und Gebärmutterspiegelung. Das heißt, meine Eltern und meine Schwestern wussten das schon sehr, sehr lange tatsächlich.
Mit was für einem Grund? Hat das auch mit dem PCOS zu tun, dass man das gemacht hat? Oder warum hat man
Nee,
das
weil es eben
gemacht
bei uns
mit
so
dir?
schon, also meine Frauenärztin damals, wo wir auch eben diese Chlomiphen-Zyklen hatten, die meinte, das ist so mit das Erste, was sie gerne abgeklärt haben möchte, ob da anatomisch alles stimmt. Was ich natürlich auch gut fand, weil wenn ich sehe, wie lange andere Frauen darauf warten, bis sie endlich mal eine Gebärmutterspiegelung machen dürfen, da gehen ja auch mal ein paar Jahre. Also es gibt ja wirklich schon so ein paar Stellschrauben oder ein paar Untersuchungen, die ich finde, sind so die Must-Dos, nenne ich es jetzt mal. Da finde ich, ist so eine Bauch- und Gebärmutterspiegelung auf jeden Fall dabei. So. Nicht nur, also nicht im Hinblick auf PCOS, sondern auch, es könnte ja auch Endometriose noch zusätzlich sein. Also, und wenn man das eine hat, ist ja das andere nicht ausgeschlossen. Oder es könnte, die Gebärmutter könnte irgendwie ein Septum haben, was das verhindert. Oder die Eileiter könnte nicht durchlässig sein. Also, es sind ja tausend Gründe. Ja.
Und das war
Genau.
dann,
Und
genau, da hattest du es deiner Familie dann erzählt.
genau. Und die haben auf jeden Fall sehr verständnisvoll reagiert. Und ich hatte es auch irgendwann vorher schon mal, als ich, also als PCOS in den Raum gestellt worden ist, von meiner, also von meiner, von der Ärztin vor dem Umzug, hatte ich mich irgendwann mal meinem Onkel gegenüber geöffnet. Also ich habe mit meiner, ich muss dazu sagen, ich habe mit meiner ganzen Familie ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und ich habe irgendwann mal meine Cousine abgeholt, dann wieder abgesetzt nach dem Kino. Und dann habe ich mich noch lange an dem Arm mit meinem Onkel unterhalten und der meinte auch so, ja, dann, wenn du diese, also wenn das jetzt im Raum steht, ne, dann setzt alles daran, schwanger zu werden. So, Kinder sind so das Schönste, was man sich vorstellen kann. Und ich meine, ich war da halt 22, muss man sagen, und man sagen.
Mega,
Und
also das kenne ich so
ja.
nicht von unserer Familie.
Nee.
Also, und
Ja.
genau, also so ab und zu hat man es schon mal durchklingen lassen, aber richtig erzählt hat man es halt erst später quasi. Ist ja natürlich auch erstmal so ein, ja, sehr intimes Thema, ne, um sich da gegenüber
Selbstverständlich.
zu öffnen. Ja, und bei Freunden hatten wir auch sehr unterschiedliche Reaktionen. Also da haben wir jetzt erst tatsächlich sehr wenigen Freunden erzählt, sehr ausgewählt. Und dann kam auch, also wir hatten einmal eine ganz merkwürdige Reaktion, als ich auch erzählt hatte, dass ich dann endlich mal einen positiven Schwangerschaftstest hatte. Und dann kam am Abend dann aber tatsächlich die Blutung. Also ich war halt dann 12 Stunden quasi, für, dass ich das wusste, schwanger. Und das war natürlich trotzdem super traurig. Und dann kam nur von ihr ein Mies. Und dann hat sie auch nicht mehr weiter nachgefragt, wie es beim, wie es bei der Ärztin war, was sie gesagt hat, ob der HCG gefallen ist oder überhaupt nur ein, wie es mir
Wie
geht.
geht's dir?
Genau, das würde ja schon reichen. Nee, stattdessen kamen dann auch noch Fotos von ihrer Nichte, die gerade frisch geboren war. Und
Oh nee.
ja, das ist halt, und dann am Anfang denkt man sich so, ach ja, komm, ne? Antwortet man noch, ah, süß, weil die war ja wirklich süß. So ist ja nicht, aber es ist ja trotzdem irgendwie so ein Stich ins Herz. Gerade wenn man auch noch da durchgeht, gerade durch so etwas. Also, ja, und das hat sie halt gar nicht verstanden, warum mich dann nicht gerade diese Fotos gesendet bekommen möchte. Und daran ist natürlich auch die Freundschaft zerbrochen.
Ja, das Thema hatten wir ja auch schon, ne? Ja.
Ja,
Und
das ist
aber.
nicht unwichtig, ne? Also, weil irgendwann kann man, glaube ich, das nicht mehr alles nur für sich behalten, wenn man wirklich jahrelang das so präsent ist und immer wieder von Rückschlägen geprägt ist, ist es ja so schwer, sich nicht seinem Umfeld gegenüber zu öffnen. Also manche ziehen das durch, aber ja, ich glaube, viele, dass das, du willst dich ja irgendwie mitteilen. Es muss ja irgendwie auch alles irgendwie raus. Aber wenn du das mitteilst, musst du halt auch immer damit rechnen, dass auch Unverständnis kommt. Und das tut dann ja wieder doppelt weh.
Wir haben ja gerade über Freunde gesprochen und was mich, also in dem Moment als Partner von meiner Frau, noch total interessiert ist, weil euer Weg war ja bis dato schon sehr lang. Wie war das so für euch als Paar oder auch für deinen Partner? Auch mit den Diagnosen, die so kamen und man weiß, okay, das wird jetzt ein bisschen steiniger. Wie seid ihr damit gemeinsam umgegangen?
Also als Paar fand ich es tatsächlich schon herausfordernd, weil man einfach vor Probleme gestellt wird, die andere Paare einfach nicht haben. Und auch, also es ist ja einfach eine Belastung auf vielen Ebenen. Also man weiß ja, wenn man irgendwann in die Klinik geht, das ist ja auch eine finanzielle Belastung und so. Und dann muss man da auch schon mal drüber reden, können wir das überhaupt stemmen? Möchten wir das stemmen? Weil andere fahren vielleicht von dem Geld, keine Ahnung, in ihre Flitterwochen oder so.
Oder planen eine fette
Oder
Hochzeitsfeier oder
genau,
so.
oder kaufen das Haus. Also es ist ja je nachdem, wie weit die Kinderwunschbehandlungen reichen oder wie lange das dauert. Das war tatsächlich bei uns so ein Knackpunkt, wie lange machen wir das? Weil ich war mal so ein, ja, bist der positive Tester, jetzt machen wir das. Und mein Mann war so, ja, nee, sind wir mal bitte ein bisschen realistisch. So, wie lange hält dein Körper das wirklich aus? Und wie lange können wir uns das überhaupt leisten? Deswegen haben wir uns tatsächlich ein Punkt, also wir haben gesagt, wir werden das immer wieder nach jeder Behandlung besprechen. Wie geht es mir damit? Wie geht es ihm damit? Aber auch wir haben uns einen finanziellen Punkt gesetzt, wo wir gesagt haben, wir werden danach erstmal evaluieren, möchten wir weitermachen oder nicht. Und das fand ich jetzt ziemlich gut, weil das unsere beiden Sichtweisen eben aufgenommen hat und das eben nicht so ein harter Cut war, sondern gesagt haben, wir besprechen das einfach immer wieder, wie es uns damit geht. Ja. Und so, ich hatte immer das Gefühl, er, also im Allgemeinen war er damit immer ein bisschen leichter, also er hat es leichter, damit umzugehen. Es war für ihn noch nicht ganz so belastend, glaube ich, wie für mich, das ganze Thema. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch war, aber also dadurch, dass es ja auch vor allem meinen Körper betroffen hat und ich die Diagnosen hatte und bei ihm eigentlich alles gut war und eigentlich sogar immer noch besser wurde, also den Vitamin-D-Mangel, den er vielleicht mal ein bisschen hatte, der war dann auch irgendwann weg und das Spermiogramm war wirklich super top. Also so, dann, ja, dann macht man, also er konnte ja dann auch gar nicht mehr so viel machen, außer mich zu unterstützen. So.
Das ist manchmal führt das einen aber auch zu einer Frage der Hilflosigkeit, ne? Weil man so merkt,
Ja.
okay, ich kann gar nichts tun und es ist trotzdem die ganze Zeit und immer wieder den Zyklus. Bei uns war es natürlich in dem Fall umgedreht. Aber bei mir war es dann quasi immer, ich hatte immer dieses Schuldigkeitsgefühl.
Ich
Also
bin
ich
schuld.
kann zwar nichts ändern, aber ich bin quasi der dazu führt, dass wir hier Geld ausgeben müssen, dass es so lange dauert und so weiter und so fort. Und ich finde, das ist.
Und ja auch, dass ich die ganzen Behandlungen machen
Genau,
musste,
also
paradoxerweise.
Nora
Es
musste die
liegt am
Behandlung
Mann.
machen, aber es lag an mir.
Und trotzdem, ne, muss man da irgendwie, ne, Hormone spritzen und Punktionen über sich ergehen lassen und all diesen ganzen Kram, ne? Also das war für uns als Paar schon echt super, super schwierig.
Ja, aber das mit
Ja,
dem
das auch.
Schuldigkeitsgefühl kenne ich tatsächlich, weil das hatte ich nämlich auch. Also auch weil ich ja auch die war, die vor allem diesen starken Kinderwunsch hatte. Also mein Mann hätte, glaube ich, mit allem leben können. Also sowohl mit Kindern als auch ohne Kinder. Er hat immer gesagt, ich möchte das Leben mit dir. Und er meinte, hättest du jetzt keine Kinder gewollt, wäre das für ihn okay gewesen. Aber wenn ich Kinder möchte, ist er auch voll mit dabei. Also ja.
Er war dein Fels in der Brandung und ist es immer noch.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also er hat mich tatsächlich sehr, sehr oft aufgefangen in der Zeit und war immer für mich da. Ja.
Ja, und dann seid ihr in Kinderwunschklinik Nummer 3 gewechselt. Mit einer
Ja.
Diagnose, mit besiegtem PCOS und mit 40 Kilo weniger.
Genau, ich wusste noch gar nicht, dass es da besiegt ist. Also ich bin ja mit der Diagnose
Okay.
in die Klinik 3 und dann meinte sie, ja gut, dann lass jetzt nochmal Untersuchungen machen. Und dann meinte sie schon im Ultraschall, irgendwie sehe ich davon ja gar nichts mehr. Naja, dann nehmen wir jetzt nochmal Blut ab. Wird ja, kennt, glaube ich, jede oder jeder, der schon in einer Klinik war, das macht ja so ein Standardprogramm am Anfang. Ja, und die Hormonwerte waren dann eben auch nicht mehr so, dass es so einen starken männlichen Hormonüberschuss gab, sondern die waren
Mega.
sehr ausgeglichen. Und dann meinten die auch so, ja, also hätten wir es hier nicht schwarz auf weiß von einer anderen Klinik, hätten wir das niemals gewusst, dass sie PCOS haben oder gehabt haben. Oder ja, es war halt auf einmal weg. Auch wenn ich jetzt gelesen habe, dass ich PCOS kann wohl niemals komplett weg sein. Man kann es wohl einfach nur sehr, sehr gut im Schach haben. Aber ja, dadurch, dass quasi bei mir sind alle Symptome sind quasi weg, habe ich es ja gerade im Moment. Also es ist gerade nicht nachweisbar. Ja, so, ja.
Das heißt, die Klinik hat euch dann einfach wieder nach Hause geschickt und gesagt, so, dann jetzt bitte auf natürlichem Wege.
Ja, genau, sie
Oder
meint, eigentlich
was ist
müsste alles,
passiert?
genau, sie
Ja.
meinte, eigentlich müsste alles so klappen, aber dadurch, dass wir ja dann ja auch schon da bei 5 Jahren dann angekommen waren, meinten die so, ja gut, dann deswegen hätten wir gerne nach. Und sie meinten aber, sie möchten es erstmal so natürlich wie möglich versuchen. Deswegen sind wir dann mit in eine Insemination gestartet, mit einer, diesmal mit Letrozol tatsächlich. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe auf Letrozol viel besser angesprochen als auf Clomiphen. Kann natürlich daran liegen, dass ich auch meine, dass ich jetzt weniger Gewicht habe und sowas. Aber vielleicht war auch einfach Letrozol die bessere Wahl für mich. Deswegen vielleicht nochmal, wenn ihr mit Clomiphen nicht so zurechtkommt, also fragt doch nochmal eure Ärzte und Ärztinnen, ob es nicht noch mal was anderes gibt. Ja.
Super Hinweis.
Und genau, deswegen haben wir erstmal dann 2 Inseminationen versucht, aber die haben beide Male leider nicht funktioniert. Und die Ärztin, also irgendwann hat auch tatsächlich die Leiterin der Klinik, also die haben 4 Leiter und Leiterinnen, und die eine war dann auch von unserem Fall, meinte so, hä, sie versteht es gar nicht, warum wir nicht schwanger werden. Und deswegen hat sie da gerne mit drüber geschaut, immer wieder.
Du
Und sie
warst ja
war auch
immer noch
so.
unter 30, ne? Das muss man ja dazu sagen.
Ja,
Also ihr habt ja
genau.
wirklich relativ früh angefangen und normalerweise sagt man ein bestes Alter, ja, um schwanger zu
Ja,
werden.
also auch unsere Werte waren ja alle super. Also zu dem Zeitpunkt, wo es konnte nichts gefunden werden, und die waren, also meine Bauch- und Gebärmutterspiegelung war ja auch unauffällig. Es wurde dann schon gemerkt, ob wir die nochmal machen, weil es kann ja sein, dass in den 3 Jahren was passiert ist seitdem. Aber die meinten, eigentlich wäre es auch unsinnig. Und die waren alle wirklich ein bisschen ratlos. Also, ja. Und auch als die Insemination quasi nicht geklappt haben.
Und dann seid ihr einen Schritt weiter gegangen, habt gesagt, komm, jetzt nicht noch weiter rumprobieren mit Insemination, sondern
Genau, dann haben wir tatsächlich eine IVF gemacht. Auch da meinte die Ärztin, eigentlich sieht sie jetzt keine medizinische Grundlage dafür, außer dass es eben schon so lange dauert. Und da war ich aber auch sehr froh, dass sie das quasi zugelassen hat. Und sie haben uns auch immer gefragt, ob wir das möchten, weil sie hätten auch gesagt, ja, wir reizen die 8 Versuche der Insemination, die ist halt eben die, also die
ja.
unterstützt werden durch die Krankenkasse. Meinte, sie können wir gerne ausreizen. Aber das ist natürlich auch, 8 Versuche sind auch 8 Monate, wenn man das mal umrechnet,
Ja,
mal
ja.
umrechnet.
Und das war bei uns auch so, weil wir haben irgendwie dann nach ein paar Versuchen haben wir gesagt, okay, das ist uns emotional, war es auch einfach super anstrengend.
Ja.
Und
Ja.
dann war dann die Entscheidung auch klar, okay, nee, wir gehen jetzt einen Schritt weiter.
Gibt es hier irgendjemanden, der uns gerade zuhört, der oder die, also die schon mal 8 Versuche, 8 Inseminationen gemacht haben? Denn 8 Versuche werden von der Krankenkasse unter bestimmten Voraussetzungen zur Hälfte bezuschusst. Würde mich echt mal interessieren. Schreibt es uns gerne. Weil das ist, war schon Wahnsinn. Ich fand unsere 4 Versuche schon krass.
Ja.
Ja.
Ja, tatsächlich, wir haben noch 2 Versuchen gesagt, so, das führt ja zu nichts. Und das ist, man hat ja auch jedes Mal auch da wieder die Hoffnung und man ist so aufgeregt und man denkt sich so, ja, aber
Genau.
es jetzt funktioniert. Und dann, ah nee, doch nicht. Ja, und deswegen haben wir uns dann entschlossen, eine IVF zu machen. Ja, genau.
Ganz klassisch mit Stimulation, mit Punktion und dann
Genau. Außer,
gab
also
es
bei mir,
Eizellen, ja.
genau, also bei mir meinten sie immer schon so, ja, sie müssen aufpassen, dass ich nicht viel zu viele Follikel und damit Eizellen produziere. Das war so ein bisschen die Sache. Leider habe ich tatsächlich sehr, sehr schlecht aufs Mittel angesprochen, sodass
Okay.
ich im ersten Ultraschall hatte ich gerade mal 3 Follikel. Mit
Oh
Letrozol
weh.
hatte ich 2, wo ich mir denke, so, da muss ich nur Tablette jeden Tag schlucken. Und jetzt nehme ich hier diese Spritzen und ich habe nur ein Follikel mehr. Das war natürlich erstmal sehr, sehr enttäuschend. Am Ende sind es tatsächlich 4 reife Eizellen geworden, die sich auch befruchten lassen haben.
Und das ist jetzt erstmal nicht so gelaufen, wie du dir das erhofft hattest, oder? Also du hattest wahrscheinlich mit deutlich mehr gerechnet.
Also die haben halt immer gesagt, ja, wir müssen aufpassen, dass es nicht so 30 werden, sondern deren Ziel war es, 18 zu bekommen, damit wir am Ende 12 befruchtete Eizellen haben. Also es war so deren goldenes Ziel, nenne ich es jetzt mal, was wir mal wieder betont haben. Ja, das sind dann am Ende halt 4 geworden. Das ist irgendwie sehr weit weg davon. Also es ist gerade mal ein Drittel. Also, nee, doch ein Drittel, ja.
Das war dann wahrscheinlich erstmal niederschmetternd.
Ja, total. Also ich war wirklich super traurig und es ist ja, also so eine Stimulation ist ja auch nicht so einfach für den Körper. Also so, ich hatte schon Schmerzen darunter. Irgendwie allein diese Spritzen sich zu setzen, kostet ja auch eine gewisse
Auch eine
Überwindung.
Überwindung.
Dann ist es ja auch sehr, ich sag's mal, alltagseinschränkend, weil man zu einer bestimmten Uhrzeit diese Spritzen setzen muss. Das heißt, man konnte sich nicht mal eben so in der Zeit mit Freunden und Freundinnen verabreden. Und also ich zum Beispiel die Auslösespritze habe ich mir dann am Ende in einem Restaurant gegeben. Und allein die Logistik, dass wir so einen Kühlbeutel und
Ja,
Kühlschrank
ja.
mitnehmen mussten und gucken, ob das wirklich alles auch gut funktioniert und so. Also es ist schon so eine Anspannung, die man dann auf Familienfest nicht unbedingt braucht.
Ja, weißt du noch,
Kommt
wo
mir sehr
ich
bekannt vor.
habe mir eine Spritze mal auf einem Konzert
Auf dem Konzert,
gesetzt.
ja, auf dem Zack.
Oh, ja.
War schön hier die
Ja.
Bluse hochgekrempelt. Ich weiß nicht, ob sie jemandem
Ah.
aufgefallen ist.
Ja, man
Ach so, sogar direkt am
stumpft ab.
Konzert.
Ja. Ich bin noch
Ah,
nicht
nee, ich
mal
bin
wo.
deswegen noch auf die Toilette gegangen.
Nee, ich glaube, das war so ein Punkt erreicht. Da war mir, glaube ich, alles scheißegal. Ich war nur noch trotzig und dachte, nö, ich sehe jetzt hier nicht ein, dass ich hier was verpasse vom Konzert.
Aber kann ich auch verstehen.
Ja. Ja, aber es waren dann nur 4, aber es haben sich dann. Konntet ihr eigentlich was einfrieren? Oder ist dann wirklich am
Ja.
Ende nur eine übrig geblieben?
Nee, wir haben tatsächlich 2 Blastozysten gehabt und wir haben auch eine eingefroren und die andere einsetzen lassen. Ja.
Und dann ging die Hibbelzeit los, die Wartezeit.
Wie hast du das überlebt? Weil für mich als Betroffene war das immer das Allerschlimmste, diese Wartezeit auf den Test.
Irgendwie hatte ich so eine innere Gelassenheit und so ein, es wird schon geklappt haben. Also so
Ach,
ein
krass.
Gefühl, ja, so ein, natürlich war man aufgeregt und so, aber irgendwie so ein, ja, es wird jetzt schon gut werden, so. Und ich wusste halt, wir hatten auch noch eine auf Eis. Das hat mir tatsächlich sehr die Anspannung genommen, weil mir war danach sehr schnell klar, dass ich tatsächlich nie nochmal eine IVF machen möchte, obwohl ich vorher mal gesagt habe, ich möchte eine nach der anderen, bis ich am Ziel bin. Aber ich habe tatsächlich überhaupt nicht gut auf die Punktion reagiert. Deswegen war ich danach so, da sind wir wieder beim Thema Übelkeit, was ich nicht, wo ich alles versuche, um das zu vermeiden. Wo ich, glaube ich, schon nochmal länger, also hätte länger warten, also ich hätte länger warten wollen, bis ich nochmal ein IVF gemacht hätte danach tatsächlich. Ja, aber bei mir war die Hibbelzeit ja auch gar nicht so lang, muss ich sagen. Also an Transfer plus 4 war der Test schon positiv.
Ah, so schnell. Wow, das habe ich
Ja.
auch noch nicht gehört. Also du hast dann auch schon getestet, ja? Du hast nicht gewartet bis zum Bluttest. Das machen ja auch manche
Das wurde ja
Frauen.
am Anfang schon bekannt gegeben, die Vieltesterin.
Ja, nee,
Wow.
das hätte ich niemals durchgestanden. Also, ich war das auch an Transfer plus 4 der erste Test, den ich gemacht habe. Und ich war in so einer Hibbel-Gruppe auf Instagram, wo wir uns
Eine
so gegen.
Hebelgruppe.
Ja. Und da haben tatsächlich an den Tagen davor auch schon ein paar positiv getestet. Dann war ich so, oh Mann, ich will jetzt alles aber auch wissen. Und dann hat man tatsächlich so einen ganz leichten Hauch zu einer zweiten Linie gesehen, der dann auch, also ich habe an Transfer plus 4 und an Transfer plus 5, glaube ich, die meisten Tests gemacht. So, um zu gucken, was wirklich stärker wird und auch so alle 3 Stunden.
Das
Richtig
waren dann ja
absurd.
mit deinen ersten positiven Tests. Also du hattest ja in all den
Ja.
Jahren vorher wirklich nur einmal positiv getestet, das hast du erzählt. Und dann, was waren das für ein Gefühl?
Ich war erstmal sehr überwältigt und sehr ein, also ich konnte es gar nicht glauben. Also ich war so ein, hä, ist der jetzt wirklich positiv? Ah nee, ich bilde mir das bestimmt nur ein. Und natürlich hat man dann auch so ein Bild in die Hibbelgruppe gesendet, um zu gucken. Und die meinten so, nee, da könnte schon wirklich was sein. Da war man schon so ein bisschen aufgeregt, aber so wirklich war so, ach ja, nee, warum denn wir, warum sollte es uns jetzt getroffen haben endlich? Also warum sollten wir jetzt Glück haben? Und es wurde erst real, als ich an Transfer plus 5, ich habe mir dann an dem Tag, hatte ich mir dann so einen digitalen Clear Blue gekauft. Und als ich den dann gemacht habe und da wirklich schwanger stand, also so schwarz auf weiß schwanger stand, da konnte ich es glauben, aber so richtig doller gefreut, habe ich erst, als ich dann mal meine Mama auch angerufen habe. Wie gesagt, wir haben ein sehr enges Verhältnis
Oh.
und dann ja, hatten wir auch alle sehr schnell Tränen in den Augen.
Oh,
Ja.
toll. Herzlichen Glückwunsch
Danke.
zu deiner ersten, ja, zweiten
Also
Schwangerschaft.
knapp 6 Jahre, ne? Insgesamt?
Ja, 5,5.
Fünf, fünfeinhalb, ja. Ja, Wahnsinn.
Und jetzt bist du schon, ich glaube, du bist schon zur Hälfte durch mit deiner Schwangerschaft, oder? Hast du die 20. Woche schon erreicht?
Also ich bin jetzt in der 20. Woche.
Ah
Genau,
ja.
am Sonntag, also Sonntag auf Montag quasi, komme ich dann in die 21. Woche und damit ist die
Wow.
geschafft. Ja.
Toi,
Wow.
toi, toi.
Herzlichen Glückwunsch, großartig. Wunderbar.
Ja.
Och Mann, und wie geht's dir aktuell? Auch beim Stichwort Übelkeit habe ich auch gerade an die ersten 3 Schwangerschaftsmonate gedacht, dass ich dachte, oh Gott, wie überlebt jemand das, der Schwierigkeiten hat, sich zu erbrechen? Oh je. Ging es so einigermaßen, oder?
Ich hatte tatsächlich sehr Glück, muss ich sagen. Also ich hatte bis zur 5. Woche, also kurz nach diesem Test und vor allem kurz nach dem Bluttest, wurde mir dann sehr, sehr übel. Für ein Wochenende war es wirklich ganz schlimm und dann war es weg. Also so von der
Mega.
5. auf die 6. Woche war die Übelkeit weg. Dann hatte ich noch so pro Woche ungefähr so 2 Tage, wo mir flau war. Was ich schon hatte, war dieses, ich weiß gerade nicht, was ich essen soll, oder noch viel mehr, ich weiß gerade nicht, was ich trinken soll, weil ich auf einmal totale Abneigung gegenüber Wasser entwickelt habe. Obwohl,
Verrückt.
ja, obwohl Wasser so das Haupttrink, also Getränk ja ist eigentlich. Tee hat dann tatsächlich ganz, ganz gut geholfen. Ja, aber sonst bin ich tatsächlich von den Schwangerschaftssymptomen, die man so klassisch kennt, sehr verschont geblieben. Ich hatte halt
Gott sei
tatsächlich,
Dank.
ja, ich hatte tatsächlich noch eine leichte Überstimulation. Obwohl ich eigentlich nur 4 Eizellen hatte. Trotzdem hat es mich erwischt, aber auch das ist jetzt inzwischen weg.
Happy End also nach dieser Odyssee. Bevor wir so zum Ende kommen, habe ich mich gefragt, ob es etwas gibt, wenn du jetzt auf diese ganze Zeit zurückschaust, was sich aus deiner Sicht für Frauen mit PCOS verändern müsste. Also nach den ganzen Behandlungen, die du durch hast, der Zeit der Abnahme, egal was dir einfällt, gibt es etwas, wo du sagst, boah, das hätte in der Rückschau für uns oder auch für andere Betroffene, das müsste anders laufen?
Ich glaube tatsächlich, dass schneller die weiteren Untersuchungen gemacht werden. Also, dass wirklich einmal direkt der Hormonstatus genommen wird und auch nicht nur einmal im Zyklus, sondern am besten auch eben 2 bis 3 Mal im Zyklus, je nachdem, in welcher Phase man ist. Das ändert sich bei einer Frau ja doch sehr stark. Und eben auch sowas wie die Weiterleitung zu einem Diabetologen oder zu einer Diabetologin, dass eben auch sowas wie eine Insulinresistenz eben überprüft wird. Das hätte mir schon viele Jahre quasi genommen. Ja. Und ich glaube auch einfach, dass die Ärztinnen und Ärzte auch einfach sensibler damit umgehen können, weil nicht jede ist an ihrem Übergewicht selbst schuld.
Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, ne? Und ja, Übergewicht ist verbreitet, also betrifft viele, viele Menschen. Und es ist immer leicht von außen irgendwie zu sagen, ne? Also das zu verurteilen und sich eine Meinung zu bilden. Aber man in den seltensten Fällen, es steht einem erstmal überhaupt nicht zu und in den seltensten Fällen kennt man die Hintergründe, ne? Man weiß ja überhaupt nicht, warum, wieso. Was,
Ja.
ja.
Ja. Und ich finde es auch bezeichnend, dass wenn ich jetzt zum Arzt oder zu einer Ärztin gehe und direkt damit einsteige, dass ich 40 Kilo abgenommen habe, werde ich ganz anders wahrgenommen. Also dann wird mal weiter geschaut, tatsächlich auch. Also tatsächlich egal welche Fachrichtung, also Hausarzt, Orthopäde.
So auch in Richtung von, wie meinst du das anders angeschaut? Also im Sinne von, oh, so bewundernd anerkennend?
Ja, sonst war immer
Oder
dein, nehmen Sie halt ab. Also, und schönen guten Tag noch. So. Und jetzt wird schon mal geschaut. Oh ja, dann können wir ja nochmal, also jetzt bei meinem Knie zum Beispiel war es jetzt so, ja, dann können wir ja schon mal direkt ein Röntgen machen. Ja, dann nochmal MRT. Und ach ja, dann hier haben Sie noch Physiotherapie und Akupunktur. Und also, da wird direkt eine größere Palette jetzt aufgemacht. Habe ich zumindest das Gefühl. Ja.
Aber eigentlich müsste das ja schon viel früher kommen. Und ich finde, das ist
Ja.
irgendwie auch Fatshaming. Aber so
Ja.
subtil, ne? Also man wird nicht richtig
Ja,
ernst genommen.
also ich finde den
Ja.
Hinweis, dass man abnehmen sollte, ist auf jeden Fall wichtig. Die Frage ist halt, man muss sich auch überlegen, wie kommt es beim Patienten oder bei der Patientin an, damit sie auch wirklich was ändert. Und ich glaube, einfach
Ja.
nur in den Raum zu stellen, ja, nehmen Sie halt ab, ohne dann wirklich bei zum Beispiel bei den Schmerzen zu helfen, bringt halt nichts. Also man kann ja auch beides parallel angehen. Also man kann ja sowohl abnehmen als auch die akuten Schmerzen, die gerade da sind, behandeln.
Liebe Leonie, vielen Dank für deine Zeit und deine Offenheit, auch mit uns mehr über PCOS zu reden, aber auch über Übergewicht im Kinderwunsch. Das ist super wichtig und ich glaube auch, trifft auf einfach viele Betroffene zu. Und ich hoffe, dass alle, die uns dazu hören, da auch ein bisschen was für sich vielleicht mitnehmen können, auch ein paar Impulse. Ich kann immer noch tatsächlich dein Instagram-Profil empfehlen, einfach weil du da ganz tolle Rezepte teilweise postest. darüber habe ich dich auch gefunden, die ich auch schon ausprobiert habe, die auch meinen Kindern geschmeckt haben, unseren Kindern. Also auch ganz unabhängig vom Abnehmen.
Ja, vielen danke Dank. Euch für die Einladung, auf jeden Fall.
Ja, danke fürs Teilen deiner Geschichte. Und an euch draußen, wenn euch die Geschichte interessiert hat, wenn ihr was mitnehmen könnt, schreibt auch gerne in die Kommentare, schreibt uns eine Mail. Wir freuen uns drauf.
Genau, vielleicht, wenn ihr Fragen auch noch an Leonie habt, stellt uns die, dann können wir die weiterleiten. Du könntest die dann, wenn du möchtest, auch noch beantworten.
Ja, gerne.
Ja,
genau.
Dann freuen wir uns auf die nächste Folge.
Bis bald. Tschüss.
Das war Kinder machen ohne Sex. Dein Podcast über Unfruchtbarkeit und Kinderwunsch mit Nora und Christoph. Wenn ihr Fragen habt, Kritik äußern möchtet oder eure Geschichten mit uns teilen möchtet, schreibt uns am besten eine Mail. Ihr erreicht uns unter kindermachenohnesex@gmail.com. Und wenn euch gefällt, was ihr da hört, dann gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung.